Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barin, ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinhuber.
Ciao, hallo.
Hi, ich wollte mal deinen Nachnamen nicht so in die Länge ziehen, wieder für einen neuen Überraschungsmoment sorgen in diesem Podcast. Ich denke, alle Tifosi sind jetzt irritiert.
Du bist der Mann für die magischen Momente.
Ist so, ne? Genau, so. Genug Eigenlob betrieben, lieber René. Wir starten in einen neuen Podcast, in eine neue Spieltagsanalyse, die allerdings, ja, wie soll man sagen, letzte Woche auch überschattet worden ist durch den tragischen Tod von Diego Armando Maradona. Und ich glaube, es gibt keinen Fußballfan, den dieser Verlust irgendwie nicht berührt hätte.
Ne? Ja, die wenigsten. Also das war schon ein gewaltiger Schock. Am Anfang ist es noch Fake News. Ja. Es sind ja schon öfter mal Leute gestorben. Aber als es dann offiziell wurde und man es so realisiert hatte, dann ist schon für den meisten, die den Calcio lieben, wirklich so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Denn ja, Maradona hat die Liga einfach mitgeprägt. Ja. Wir hatten schon mal einen mega langen Podcast, wo Maradona einen großen Teil davon hatte. Ja. Bei den größten Serie-A-Legenden aller Zeiten. Ja. Haben wir sich sehr intensiv mit Maradona beschäftigt. Und jetzt, wo er von uns gegangen ist, war es natürlich nochmal doppelt oder drei- oder vierfach schwer, das zu realisieren natürlich. Ne? Nicht vorzustellen, was das für die Stadt Neapel und für die Neapolitaner bedeutet, wenn es für uns schon so schwer ist, wo man in der Jugend vielleicht schon Maradona ein bisschen zugejubelt hat. Ja. Ich war zwar meistens den Brasilianern eher zugeneigt, ja, zu dieser Zeit Brasilien und Italien und aber ja, Maradona, in den Spieler war wahrscheinlich jeder verliebt.
Ja, absolut. Also bei mir war es halt auch so. Ich meine, wir haben beide schon, deswegen will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, liebe Tifosi. René und ich, wir halten uns knapp, weil wir haben wirklich einen Podcast gemacht, wo wir sehr ausführlich auf Maradona eingegangen sind. Ich glaube, wir haben beide unsere, unsere Erfahrung und unser Leben mit Maradona so ein bisschen beschrieben. Deswegen, bei mir war es auch einfach so, ich habe sogar mein eigenes Blut in Anführungsstrichen verraten als Kind für Maradona, so wichtig war er mir, da meine Mutter Italienerin ist und bei der WM 1990 war ich nicht für Italien gewesen, ich war für Maradona, ich war nicht für Argentinien, ich war für Maradona und das sagt, glaube ich, schon alles über die Wertschätzung aus und welche Rolle er bei mir gespielt hat und ich glaube, es gibt Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Fußballfans, die genauso mitgefiebert haben als Kind, ne? Und ja, deswegen war es auch für mich sehr tragisch. Aber wir wollen das Ganze positiv sehen. Und ich sag mal, Maradona wurde erlöst, weil er ja auch erhebliche gesundheitliche Beschwerden hatte und ja, jetzt nicht mehr in diesem Körperwald, der ihm eine Menge Schmerzen und Leid zugefügt hat. Und ja, möge er in Frieden ruhen. Ja. Mit aller Wertschätzung sagen wir das. Und ja, deswegen habe ich mir auch überlegt, René, wäre es jetzt chronologisch sinnvoll, wenn wir in Gedenken an Diego Maradona mit dem SSC Neapel anfangen. Weil ich glaube, dass da der Geist des kleinen Gauchos so ein bisschen gewirkt hat. Ich meine, man hat schon unter der Woche in der Euroleague gewonnen, hat nun gegen die Roma, was ja eigentlich ein Spitzenspiel war. Ich meine, die Roma war Tabellendritter, hat noch keine in den letzten 18 Pflichtspielen keine Niederlage mehr gehabt, nur am grünen Tisch. Und dann kommen die nach Neapel, Alter, und die werden mit dem Geist Maradonas mit 4-0 vom Platz gefegt. Ja, war ich überrascht. Ich habe bei Kicktipp 2-1 für die Roma getippt, bin ich ganz ehrlich. Und dann ja, sehe ich so eine Partie, die eigentlich klarer nicht hätte ausgehen können. Den Charakter eines Spitzenspiels hätte es auch nicht geben dürfen. Oder also so kann man es nicht bezeichnen. Aber bevor wir beide jetzt zu viel erzählen, Wir haben unseren Neapel-Experten und Admin Paul gefragt, was da los war, warum die Neapolitaner so stark waren, beziehungsweise die Römer so schlecht. Bevor wir unseren Senf dazugeben, würde ich sagen, spiel mal die Audio von unserem geschätzten Paul ab.
Genau.
Was war das für ein Spiel zwischen Napoli und der Roma? Ich muss sagen, am Anfang war ich ein wenig verdutzt von der Taktik der Roma. Die hat nämlich nicht wie Milan am Anfang sofort gepresst und Napoli unter Druck gesetzt, sondern hat erstmal abgewartet und hat das Ganze ein wenig aufs Reagieren dann angesetzt und hat Napoli dann erstmal machen lassen. Das hat mich ein wenig stutzig gemacht, weil ich fand eigentlich das Pressing gerade dann, wenn Napoli halt nicht weiß, wie man da rauskommt und der lange Ball ist dann quasi ein Ball für die Roma, wenn man vorne bedenkt, dass dann Lozano, Insigne, Mertens nicht unbedingt die Größe haben. Aber im Spielverlauf oder gerade in den Anfangsminuten hat dann diese Taktik doch, fand ich, ganz gut gegriffen. Da stand man dann hinten noch relativ sicher. Das ist dann mit fortlaufender Spielzeit nicht mehr so der Fall gewesen. Ich denke mal, da hatte man dann auch Pech mit Verletzungen, dass dann Veretout und Mancini raus mussten. Aber ich fand auch nach vorne war das, was die Roma gemacht hat, schon einfallslos und auch zum Teil harmlos. Und ich fand vor allem, dass Dzeko jetzt noch nicht, ich meine, das ist ja klar, dass er da noch nicht bei 100% ist, aber der wirkte schon ein wenig müde und braucht wahrscheinlich dann noch ein bisschen Anlaufzeit nach seiner Corona-Erkrankung, um noch wieder in Form zu kommen. Bei Napoli hingegen gefiel mir das Spiel ähnlich gut wie das Trikot zu Ehren Maradonas, was finde ich auch ein richtig schönes Stück ist. Also gerade im Vergleich zum Milan-Spiel haben, finde ich, die Änderungen in der Aufstellung gegriffen, dass man für Politano Zielinski gebracht hat, für mehr Ballsicherheit im Mittelfeld und auch Dämme für den gesperrten Bakayoko.
Obwohl man sagen muss, dass der Politano nach der Einwechsel auch ein nettes Tor gemacht hat.
Oh ja, Alter, oh ja, definitiv. Ich fand auch den Zielinski sehr, sehr, sehr stark. Ja, das war wirklich auch ein guter Move von Gattuso. Zielinski war überragend gewesen und Politano hat mir gegen Milan, obwohl Neapel verloren hat, eigentlich auch sehr gut gefallen. Er hat da echt Betrieb gemacht, auch wenn es am Ende glücklos war. Ja.
Finde ich ein sehr, sehr guter Griff, gerade da durch die Ballsicherheit im Mittelfeld zu sehen war, aber auch Fabian weiter vorne spielen konnte und als Zehner agiert hat und da wirklich seine Stärken auch gut ausspielen konnte. Oder besser als auf der Sechs, wo er dann ein wenig in die Defensivarbeit gebunden ist. Und das Ganze hat er dann ja sogar mit seinem Tor gekrönt. Auch Zielinski hat mir wieder gut gefallen und man hat den Eindruck, dass er nach seiner Corona-Erkrankung endlich wieder in alter Form ist. Und auch fand ich, die Defensive stand dieses Mal stabil. Klar war jetzt nicht von der Roma die ganz große Gegenwehr zu sehen, aber trotzdem finde ich, dass es eine Mannschaft, die seit 11 Spielen nicht verloren hat und so gegen den Ball zu stehen und gerade die Zentrale mit Manolas und Koulibaly hat mir auch wieder besser gefallen als gegen Milan und auch die rechte Seite, vor der ich am ehrlich gesagt vor Spielbeginn ein wenig Angst hatte. Gerade dieses Matchup zwischen Di Lorenzo und Mkhitaryan hat mir da ein wenig Angst gemacht, aber das wurde dann ganz gut aufgefangen, auch von Demme auf der rechten Seite, der zusammen mit Lozano eben diese rechte Seite dann relativ gut zugemacht hat. Und auch nochmal lobend erwähnen möchte ich Di Lorenzo, der sich nach seinem Gagliardini der Woche, den er letzte Woche empfangen hat, gesteigert hat und sogar ein Tor eingeleitet hat, das 3-0 von Mertens, und eben dadurch eine Reaktion gezeigt hat, finde ich, die man dann auch erwähnen sollte. Und auch als Flop des Spieltags gewählt wurde, da finde ich, hat er eine gute Reaktion drauf gezeigt. Also insgesamt war das eine gute Vorstellung von Neapel, muss man sagen, und das hat alles schon sehr gefallen. Und ich kann wirklich nur jedem die Highlights ans Herz legen, weil da fand ich, waren ein paar schöne Treffer dabei. Und ich meine, das ganze Spiel fand ja zwar vor einer leeren Kulisse statt, hatte aber trotzdem seine eigene, ganz, ganz eigene Atmosphäre.
Ja, da, Di Lorenzo hat sofort Reaktion gezeigt auf die Nominierung von Calcio Siamo Noi.
Ja, auf jeden Fall, das hat ihn wohl gestochen, definitiv.
Ja,
Ja.
das war sofort das Erste. Das ging
Wobei,
sofort
ganz ehrlich,
in der Kabine rum wahrscheinlich, das Teil. Was der irgendwas, Alter, du
Diggi,
bist nominiert bei Calcio Siamo Noi.
Diggi, das waren ja eher hier unsere Zuhörer, ne, die ihn nominiert hatten. Das war
Ja.
ja, ging ja eher von denen aus, ne?
Ja, stimmt,
Ja,
ja.
ja. Also, wie ihr seht, liebe Tifosi, Di Lorenzo, den habt ihr nochmal richtig hier motiviert bekommen. Ja, aber ich glaube, Paul, dass er Angst hatte, weil die hätte ich auch gehabt an seiner Stelle. Aber ja, was sagst du?
Ja, absolut beeindruckend. Also die ganze Mannschaft hat Reaktion gezeigt auf das mäßige Spiel gegen Milan. War natürlich, ich glaube, an dem Tag wäre es, glaube ich, für jede Mannschaft der Welt schwierig gewesen. Tatsächlich mit dem Geist Maradonas, das hat natürlich nochmal ganz anders gepusht. Wäre es wahrscheinlich für jede Mannschaft schwer gewesen. Ist wahrscheinlich nicht die beste Ausgangsposition gewesen, um gegen Neapel anzutreten. Aber ich fand sie sehr variantenreich. Vorne sehr gefährlich, aber die Roma hatte sicherlich auch die falsche Spielanlage, denn man hat es gesehen, wie anfällig Neapel sein kann. Und wir haben auch gedacht, Napoli ist zu Osimhen-lastig. Wenn du so agierst wie die Roma, ist das natürlich nicht der Fall. Da können auch die drei Zwerge vorne reichen. Von dem her hätte es die Roma auch ein bisschen anders anlegen können. Ich meine, Fonseca hat nach dem Spiel gesagt, ja, die Roma hat einfach von hinten bis vorne zu wenig abgeliefert. Also sie haben nicht mal drei gute Pässe hintereinander zusammengebracht zu spielen. Ja, er war da wenig begeistert, das glaube ich schon, aber es war auch ein bisschen mit seiner Schuld. Obwohl ich von Fonseca sehr viel halte, aber war vielleicht in dem Spiel ein bisschen die falsche Herangehensweise.
Ja, auch Trainer machen Fehler. Man
Ja.
kann sich vercoachen, ne? Du hast dann den falschen Matchplan. Ja, ist halt so. Die Trainer müssen gegen jede Mannschaft ein gewisses Konzept entwickeln, einen Matchplan ausarbeiten und ja, manchmal liegst du richtig und manchmal liegst du halt komplett falsch. Und das ist halt jetzt mal in die Hose gegangen bei der Roma. Aber ansonsten, ja, wäre eine starke Saison, kann passieren. Ich bin jetzt nur mal gespannt, wie es mit Neapel weitergeht, weil, wenn wir mal ehrlich sind, okay, grüner Tisch verloren. Nee, Quatsch, doch, gegen Juve, ne? So, und zum anderen gegen Milan, ja, aber ansonsten war
Sonst
Neapel da.
passiert.
Ja, allerdings, so, und die Frage ist halt, ist Milan jetzt so stark? Ja, dass man, und ich gehe mal davon aus, das sieht momentan jeder, dass Milan extrem stark ist, gegen die darfst du verlieren. Und selbst da haben sie knapp verloren. Und ja, ich denke mal, es ist so, wie Fabian Ruiz sagt, er meinte nach dem Spiel, wir sind uns bewusst, dass wir jederzeit konzentriert sein müssen. Manchmal machen wir Fehler. Wir spielen zwei, drei gute Spiele und dann haben wir ein schlechtes. So, und das genau das genau das ist es, was sie verbessern und korrigieren müssen. Und er meinte halt auch, dass sie jetzt eine sehr gute Position in der Tabelle haben, trotz des verlorenen Spiels gegen Juve. Und ja, dass sie jetzt darauf aufbauen wollen. Ne? Und also bisher, ich sehe das schon in der Liga zumindest Konstanz. Ja. Jetzt in der Euroleague kann man sich drüber streiten, sage ich mal. Aber ich denke so nicht, dass die Euroleague jetzt den Stellenwert hat, den die Liga hat in Neapel. Von daher mit, ja, Neapel ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Bevor wir das Spiel abschließen, René, wir haben uns ja gedacht, dass wir zur besseren Übersicht und besseren Struktur dieses Podcasts, liebe Tifosi, weil die Top 11 ist bei euch ja sehr gut angekommen und deswegen haben wir uns gedacht, wir besprechen jetzt die Spiele und dann gibt es am Schluss so eine kleine Ergänzung, dass wir einfach sagen, ob jemand aus diesem Spiel es in die Top 11 geschafft hat und am Ende lesen wir euch dann nochmal vor, wie jetzt genau die Top 11 sich bei uns zusammenstellen oder setzen. Deswegen, René, meine Frage an dich: Hat jemand von der Roma bzw. vom SSC Neapel es in deine Top 11 geschafft?
Von der Roma nicht, Überraschung. Bei der
Ja.
Flop-Elf vielleicht. Da
Ja.
haben wir zumindest einen Kandidaten. Ja, tatsächlich bei Neapel ziemlich viele sogar. Die meisten habe ich Neapolitaner im Team.
Ja.
Ja, Bei mir war es jetzt in der Innenverteidigung Manu Lars, der mir sehr gut gefallen hat, wahrscheinlich der bessere Part sogar zu Coulibaly. Und das hat er auch verdient, da mal nominiert zu werden, wenn er auch wirklich was abreißt. Und das war gegen die Roma gut. Auch wenn die Roma nicht so stark war, aber ist egal. Über die linke Seite hat mir Mario Rui sehr gut gefallen. Waren dieses Mal jetzt aber auch nicht so viele Konkurrenten auf dieser Position, muss ich auch sagen, haben jetzt nicht so schwer getan. Viele spielen auch. Ja, eine andere Formation kann man dann auch doch nicht Linksverteidiger nennen. Ich habe jetzt so eine Viererkette und daher habe ich Mario Rui eingestellt, habe dann Fabian Ruiz im Mittelfeld positioniert, in einem Dreier-Mittelfeld und vorne Lorenzo Insigne.
Alles klar, da sind wir beide d'accord. Nur, dass ich nicht so viele Spieler habe wie du. Also ich habe auch Insigne, Tor plus Vorlage, klar, check. Dann Fabian Ruiz habe ich auch. Sehr schönes Tor gemacht. Also der Distanzschuss war extravagant. Und ich fand ihn generell sehr passig auch, vor allem bei seinen langen Bällen, die sind ja fast alle angekommen. Ja, und Manolas war definitiv der stärkere Mann zu Koulibaly. Koulibaly ist ja, wie Paul mir auch nochmal verdeutlicht hat, hat hin und wieder mal gepennt. Beispielsweise eine Flanke unterlaufen oder so, ne? Und Manolas hat sich ja gar keine Blöße gegeben. Der hat 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Sowohl am Boden als auch in der Luft. Deswegen, also ich habe nur Insigne, Fabian Ruiz und Manolas in meiner Top 11. Okay, gut. Dann haben wir dieses Spiel abgeschlossen. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch 3 Minuten. Von mir aus könnten wir mit Inter schon mal anfangen.
Ja, starten wir
Ja?
mal rein.
Alles klar. Liebe Tifosi, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar, ja, kommen wir zum zweiten Topspiel dieses Spieltags. Und ja, auch dieses Spiel ging sehr eindeutig aus, denn die US Sassuolo empfing Inter Mailand und ja, ging ja als ungeschlagener Tabellenzweiter in die Partie und wurde von den Nerazzurri anal genommen, kann man sagen. 3 zu 0 gewann Inter am Ende und ja, was da los war. Und bevor wir unseren Senf dazugeben, hören wir uns jetzt erstmal von unserem Inter-Experten Björn Hauer an.
Genau, das geht sich genau noch schön vor der Pause aus. Jetzt
Jawohl.
einfach mal, was der Björn zu sagen hat.
Yes.
Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Lord Gagliardini und Inter Mailand ist das erste Team, welches Sassuolo diese Saison ein Bein stellen kann.
Tschüss.
Ja, Fazit zu diesem Spiel, schwer zu sagen. Wenn man sich die Statistik anschaut, hat Sassuolo doppelt so viel Pässe gespielt wie Inter Mailand und hatte auch deutlich mehr Ballbesitz. Wobei ich muss sagen, während dem Match, ja, natürlich ist mir das ein bisschen so vorgekommen, aber dass so eklatant ist, hätte ich mir echt nicht gedacht. Da war ich im Nachhinein auch ein bisschen baff, als ich die Statistik gelesen habe, weil gefühlt hatte Inter das Spiel echt immer im Griff. Sie haben sehr wenig zugelassen. Haben Sassuolo natürlich ein bisschen mehr den Ball gegeben, aber wenn Inter den Ball hatte, wurden sie eigentlich sehr, sehr oft brandgefährlich. Vor allem die erste halbe Stunde war richtig, richtig schöner Fußball von Inter. Von dem her, ja, die Statistik liest sich nicht schön, das Ergebnis dafür umso mehr. Ich möchte einen Spieler ganz besonders herausheben und zwar ist das Matteo Damian. Der Typ war echt, echt brav und wirklich gut. Also Respekt dafür. Auch ein Lautaro hat wieder gerackert und gekämpft, gebissen, Topleistung. Und, wie auch schon erwähnt, ein Lord Gagliardini hat auch sein Ding sehr gut gemacht. Wobei ich zu Gagliardini noch eines sagen muss, das war noch nach dem Katastrophenmatch gegen Real Madrid der mir sogar fast am meisten gefallen hat. Und dass ich das mal über Gagliardini sage, naja. Das hätte ich mir selber nicht gedacht. Des Weiteren war auch ein Skriniar sehr brav, ein Bastoni sehr brav. Alles in allem war das eigentlich eine sehr, sehr gute Partie. Das Conclusio von dem Spiel, beziehungsweise von dem zweiten Tabellenplatz, das kann man eigentlich nicht benennen. Keiner weiß jetzt, boah, ist jetzt Inter wieder da, sind sie nicht da, weil das Realspiel in der Champions League war eine Vollkatastrophe, abgesehen von der roten von Vidal. Aber keiner ist irgendwie kann man sich über diesen Sieg jetzt nicht so richtig freuen, weil man einfach nicht weiß, haben sie jetzt die Kurve bekommen? Auch der zweite Tabellenplatz, dass Inter mit so einer Leistung am zweiten Tabellenplatz steht, zeigt jetzt nicht wirklich von einer Konstanz in der Liga. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht wirklich viel dazu sagen. Konnte, war angezählt, ist angezählt. Es ist alles derzeit irgendwie in der Schwebe. Derzeit sind wir ein bisschen, also es gleicht irgendwie einen Aktienkurs. Derzeit geht es wieder ein bisschen nach oben, aber irgendwie rechnet jeder damit, dass es wieder massiv nach unten geht. Von dem her schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen und vor allem, was Inter in der Champions League gegen Gladbach leistet. Aber eine Frage habe ich an euch beide. Und zwar, Inter hat sich ja vom Tonali-Transfer doch distanziert und hat sich für Vidal entschieden. Vidal hat doch deutlich, deutlich mehr Einsätze als Tonali bei AC Milan. Und rein diese Saison betrachtet, abgesehen davon, dass Vidal da eben jetzt die Rote in der Champions League bekommen hat, rein diese Saison betrachtet, hatte Conte mit dem Vidal-Transfer recht, ja oder nein? Ich gebe zurück an euch. Tschüss, Baba.
Tschüss, Junge, kommt er jetzt hier noch? Ja, erstmal vielen Dank.
Vielen Dank, Björn, der Bitcoin-Kurs Inter Mailand. Bevor wir weitermachen, starten erst wir in die Pause rein. Und
genau. Ja, genau. Alles klar. Da haut der Björn uns da vor der Pause noch so eine Frage raus. Aber okay, die soll beantwortet werden. Liebe Tifosi, ihr bekommt die Antwort nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, ich würde sagen, wir machen mit der Antwort auf Björns Frage weiter. Mir ist egal, möchtest du anfangen oder ich? Mir ist es eigentlich egal.
Ja, ich fange mal an. Ich glaube, momentan ist es bei Vidal zwiegespalten. Ich habe einige neutrale, vertrauenswürdige Leute, denen ich folge, unter anderem den Alex, unserem Scout, und ja, der verfolgt Inter sehr intensiv, und er hat letztens Vidal das Krebsgeschwür von Inter Mailand bezeichnet. So oder so ähnlich, denn er sagt, in einem Inter Mailand, wo alle fit sind, ja, hat Vidal nichts zu suchen, denn das sieht er halt, Brozovic jetzt, wir gehen jetzt da mal davon weg, unter das werden wir sich eh noch unterhalten, dass Inter jetzt 3-4-1-2 spielt, sondern 3-5-2, wo sie auch am stärksten waren. Und da ist Vidal quasi der schlechtere und ältere Barella. So hat er das genannt, und es braucht nur einen der zwei Leute, wenn alle fit sind.
Wow.
Also war für ihn das ein sinnloser Transfer, hat er das bezeichnet. Und ich schätze die Meinung vom Alex sehr gut, sehr hoch ein. Ja. Momentan muss ich aber sagen, ja, er spielt so ein Part, er ist aggressiv, manchmal natürlich zu aggressiv, und ist in der jetzigen Situation ein Leader, haut sich rein, holt die Kohlen aus dem Feuer. Ja. Für die heurige Saison sage ich mal, ja, ich bin da nicht ganz so kritisch mit Vidal. Denk natürlich auch, wenn jetzt alle wirklich am Start sind und jetzt ein Sensi-Fit sind, dann brauchst du ein spielerisches Element. Den würde ich dann halb links, halb Sensi aufbieten, auf der 6 dann Broso und halb rechts Barella, und dann spielt bei mir Vidal auch nicht. Das muss man dann sehen, wie das Conte sieht, wenn alle wieder am Start sind und er jetzt vor seiner Formation, die er um Eriksen aufgebaut hat, abkommt. So scheint es ja nun. Ja. Das ist meine Einschätzung zu Vidal. Also ich denke mal, in der heutigen Saison kann man ja sagen. Vielleicht nur Stand jetzt halt, weiß man noch nicht. Ne? Vidal, die Saison dauert lange.
Ja, also ich finde, du hast eigentlich alles soweit schon gesagt, und was ich ergänzen möchte ist, Inter hat kurzfristig gedacht bei Transfers. Ja. So, klar, dass du mit einem Vidal kompletten Spieler bekommst. Ja, und Tonali, trotz alledem glaube ich schon, dass Tonali bei Inter mehr gespielt hätte wie bei Milan. Ne? Und er hat bei Milan einfach zwei richtig krasse Pferde vor sich, an denen es momentan kein Vorbeikommen gibt, weder an Bennacer noch an Kessier. Bei Inter sieht das anders aus. Und ich finde auch, dass Vidal, wie René schon richtig gesagt hat, er ist der Leader, er ist ein aggressive Leader. Das kann seine Mannschaftskameraden mitreißen, aber ich finde, er hat für einen Führungsspieler noch zu viele Böcke drin, die echt Kapital sind auch. Allein der Champions League, wo er den Elber verschuldet hat. Oder, also ich sehe immer wieder so Klöpse von dem, wo der plötzlich einen Querpass macht. Das war jetzt auch gegen Sassuolo wieder. Da hat er einen flachen Querpass in die Füße von Berardi gemacht. Mhm. Und hätte der Berardi, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen besseren Geistesblitz gehabt wie in diesem Moment, da hätte er wesentlich mehr bei rauskommen können. Das sind Dinger, die darf dir beispielsweise in der Champions League nicht passieren. Ja, mhm. So sagen wir mal, auf Serie A-Niveau ist das okay, aber Inter hat ja höhere Ambitionen. So, du willst in Scudetto, du willst in der Champions League weiterkommen und da bin ich schon strenger mit Vidal. Und dann sage ich, ja, ihr habt kurzfristig gedacht und macht natürlich Sinn, aber er ist momentan meiner Meinung nach zu unkonstant während des Spiels. Also diese Böcke muss der abstellen, weil das erinnert mich so ein bisschen an Locatelli bei Milan damals. Auch super gespielt, aggressiv im Zweikampf, tolle Pässe gespielt, aber dann haut der immer wieder so einen kapitalen Bock raus, ne? Mhm. Ja, deswegen, schwierig.
Ja, man muss jetzt sagen, wenn sie jetzt mit drei Leuten im Mittelfeld spielt, sieht man ja alleine, okay, jetzt hat Gagliardini mal ein gutes Spiel, ja. Aber alleine, dass so ein Mann viel spielen darf,
ja.
Zeigt auch schon, dass Tonali wahrscheinlich mehr Einsatzzeit bei Inter gehabt hätte als bei Milan. Denn an Bennacer und am Kessié, ich weiß nicht, wer in der Serie A aktuell bei den zentralen Mittelfeldspielern überhaupt einen der beiden verdrängen könnte.
Ja, ja.
Also ist ganz, ganz schwer. Also das ist wahrscheinlich das kongenialste Duo, das es aktuell gibt.
Absolut.
Und es tut sich da Tonali natürlich schwer, da auch Spielpraxis aufzubauen. Obwohl er im Spiel, weiß nicht, ob wir nachher schon Überleitung machen, wahrscheinlich eines seiner besten Spiele hatte, oder wenn nicht sogar das beste Spiel.
Ja. Ja, kommen wir gleich noch zu, genau.
Ja.
Was ich aber noch ergänzen wollte zu Björn, weil er meinte, er kann den Sieg nicht so richtig einordnen. Also, was ich gesehen habe, war, dass jetzt, wo es an Contes Arsch geht, ja, seine Personalie steht momentan zur Diskussion und wie es, glaube ich, jeder gemerkt hat, er hat den Zehner aufgegeben, er hat den Trequartista geopfert. Ja, es war jetzt ein Spiel gewesen und ich meine, es war das erste Spiel diese Saison, wo er diese Position geopfert hatte und Inter wirklich mit drei Sechsern gespielt hat. Ja, und sagen wir so, zumindest Barella war zwar ein bisschen offensiver, aber letzten Endes war er maximal eine Acht. Er hat kein Trequartista diesmal gespielt. Mhm. Und das hat auch Gagliardini nach dem Spiel betont. Der hat ebenfalls gesagt, dass die Trequartista-Position gegen Sassuolo aufgeopfert haben. Und ich finde, deswegen hat Inter auch so gut verteidigt. Sassuolo hat ja nach vorne fast gar nichts gemacht. Wir wissen alle, wie stark Sassuolo ist nach vorne. Also die haben, glaube ich, den besten Angriff mit irgendeiner anderen Mannschaft vor dem Spieltag gehabt. Wer war denn die andere Mannschaft? Ich kann es ja gar nicht mehr sagen. Aber ich hatte noch einen Blog über die geschrieben. Und ja, da ging nichts. Das war dicht. Und das war auch das, was Inter ausgezeichnet hat letzte Saison, dass sie in der Defensive so stark waren. Und ich glaube einfach jetzt, wo es an Contes eigenen Arsch geht, ja, kommt er wieder zu seinem gewohnten System. Die Spieler wussten direkt, okay, so funktioniert das. Du brauchst keine große Eingewöhnungszeit. Ja, und dann hat er auch noch das Pressing so ein bisschen angedeutet. Oder besser gesagt, er hat gesagt, Sassuolo hat extrem viel Ballbesitz gehabt. So, und René und ich, wir machen ja auch gerade eine Fortbildung und wir beide haben halt gelernt, es gibt verschiedene Arten von Pressing. Manchmal überlässt du dann dem Gegner extra den Ball und wartest, bis er in eine bestimmte Zone des Spielfelds eindringt. Und erst da fängst du an zu pressen. Das hat auch Gagliardini gesagt, dass sie immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt gewartet haben.
Genau.
Und wenn Sassuolo dann da war, dann haben sie angefangen zu pressen. Und das war für mich so eine Art Mittelfeldpressing nennt man das, ne?
Genau.
Genau. Sowas hat Conte gemacht, also es war bewusst gewählt. gegen diese spielstarke Mannschaft und ja, so hat man quasi Sassuolo den Zahn gezogen.
Mhm.
Genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, oder?
Wir haben alles. Also was vor dem Spiel vielleicht noch interessant gewesen ist,
ja.
Es war tatsächlich so, dass auf dem italienischen Twitter gibt es so Charts.
Ja.
Und derjenige, der da Tag für Tag vor dem Sassuolo-Spiel die Charts gestürmt hat und Platz für Platz gut gemacht hat, das war der Conte. Es war aber leider kein positiver Hashtag für ihn, wo er da die Charts erobert hat, denn es war Conte out.
Out, richtig. Ja. Ja.
Und jetzt halt ein wirklich gutes Spiel, muss man sagen, kann aber auch schon wieder schnell gehen, denn jetzt spielen sie gegen Mönchengladbach und Inter kann es sich nicht schon wieder erlauben, sich in der Gruppenphase unter Anführungszeichen zu blamieren.
Ja.
Dieses Mal sollte es ja zu 100% klappen, dass man weiterkommt. Jetzt steht man auf dem Tabellenplatz 4 da in der Champions League und ja, ob das Spiel jetzt ihn schon rettet, weiß ich nicht. Also es sollte dann auch gleich in der Champions League ein Ausrufezeichen geben, wo Inter da sagt, hey, wir sind noch da, mit uns ist zu rechnen.
Ja.
Und auch die Kurve Nord hat vor dem Spieltag, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das ausgesehen hat, aber sie haben ein Plakat positioniert gehabt für die Spieler, wo drauf stand, dieses Trikot, derjenige, der dieses Trikot trägt, muss es ehren. Mhm. Und wenn ihr das nicht macht, dann gibt es Schläge. So oder so ähnlich war das Ganze und es hat dann gewirkt gegen Sassuolo. Also die angedrohten Schläge haben dann Erfolg gebracht. Also das nur zum Abschluss nochmal zu erwähnen. Mit der Kurve Nord ist nicht zu scherzen.
Ja,
aber wirklich, sehr, sehr gutes Spiel von Inter, muss man anerkennen.
Ja.
Conte hat es geschnallt, nachdem er jetzt endlich mal einen Podcast von Calcio Siamo Noi gehört hat, dass es mit Sina nicht funktioniert, hat es doch auch geklappt. Ja.
Genau.
Und war wirklich beeindruckend. Auch Gagliardini.
Ja.
Muss man auch mal hervorheben, der wirklich auch ein ordentliches Spiel gemacht hat.
Ja.
Und ja, nur wegen der einen Aktion kann man jetzt Gagliardini auch nicht immer abschießen. Er ist jetzt nicht wahrscheinlich der begnadeste Fußballer, aber er ist doch ein sehr solider Mann und hat doch auch immer wieder Qualitäten, die mich auch selbst überraschen.
Absolut. Ja, ich meine, er war ja auch mal bei Atalanta sehr, sehr stark, Nationalspieler und der hat schon seine Qualitäten. Also so
auf jeden Fall, ja. Nicht,
ne? Was ich noch ergänzen wollte zu dem, was du über die Champions League gesagt hast, ne? Das stimmt, Inter steht da mit dem Rücken zur Wand, nur was ich jetzt noch problematisch finde, er spielt jetzt sein defensiveres System, aber Gladbach muss einen Scheißdreck. Also Gladbach kann sich hinten reinstellen und kann eigentlich abwartend spielen. Das konnte Inter jetzt gegen Sassuolo auch, weil Sassuolo eh immer offensiv spielt, aber jetzt in der Champions League ist Inter eigentlich gefordert. Also Inter kann sich nicht hinten reinstellen und so abwartend spielen, wie ging es das Volo? Deswegen bin ich gespannt, ob er nochmal dasselbe System aufbietet oder ob er jetzt gegen Mönchengladbach offensiver spielt und vielleicht wieder mit Trequartista. Also ich bin sehr gespannt, was konnte
die meisten Tifosi werden schon wissen, denn einige hören den Podcast vielleicht das Mittwoch oder Donnerstag und da habt ihr das schon erfahren, denn die Champions League war ja schon am Dienstag.
Stimmt.
Also ihr seid dann schon klüger als wir.
Ja, genau.
Bei uns ist es ja Montag 20:30 Uhr nur für die.
Genau.
Für die Leute, die jetzt reinhören.
Und bevor es noch später wird, René, auch hier meine Frage an dich. Hat jemand aus diesem Spiel es in deine Top 11 geschafft?
Haben wir wirklich schwer getan, denn ich habe für Neapel jetzt schon 4 Plätze weggetan. Und es war Hellas Verona richtig krank.
Ja.
Milan souverän. Aber natürlich muss ich von Inter 2 Leute reinholen. Ich habe da noch so 50-50. Denn einen Platz habe ich jetzt noch umgeworfen, der muss für Hellas frei bleiben, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich springe da jetzt gerade zwischen Barella und Gagliardini, denn mir hat Barella wirklich gut gefallen. Er hat mich ein bisschen, ich habe auch gelesen, ein italienischer Journalist hat das beschrieben, dass er quasi im Kanté-Style aufgelaufen ist, also auch von der Position, wie er gespielt hat. Und das hat mir wirklich auch gut gefallen, aber ich nehme Barella raus, er hat diesmal keinen Platz und ich hau Gagliardini jetzt rein, weil er hat es einfach verdient.
Tschüss, bravo!
Nachdem er immer wieder gescholten wird, muss Gagliardini bei mir jetzt mal rein. Also Gagliardini hat es sich auch verdient.
Geil, Alter. Gagliardini der Woche in der Top-11 der Woche.
Ja, in der Top-11 der Woche. Und im Sturm war er auch schwer getan.
Mhm.
Lautaro und Sanchez. Und Ich habe mich aber dann für Alexis Sanchez entschieden. Also Sanchez hole ich auch noch mit rein in meinem Dreiersturm. Der ist aber sehr variabel, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, wo der genau spielt, aber sagen wir mal, er nimmt die zentrale Position ein, wenn die anderen zwei sind eher so Flügel.
Alles klar. Okay, dann haben wir hier schon mal eine Abweichung. Sanchez habe ich auch.
Genau. Okay.
Ja. Aber ich habe mich tatsächlich für Matteo Darmian entschieden, wie der Björn es schon angedeutet hat. Ich bin da absolut bei Björn, weil, Alter, der hat den Jeremy Boga gegen sich gehabt und wir wissen alles, was für eine Dribbelmaschine der ist. Mhm. Und Darmian war oft im 1 gegen 1 gegen ihn ausgesetzt und er hat trotz alledem noch 50% seiner Zweikämpfe gewonnen und das gegen einen Mann wie Boga, ja. Aber auch sonst hat er ein Tor vorbereitet, hat immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt, also hat mir defensiv gut gefallen, also gegen den Ball, am Ball, sehr tolle, sehr tolle Performance vom Italiener. Deswegen, bei mir sind Sanchez und Darmian und ich hatte zwischenzeitlich auch sogar Locatelli in meiner Top 11, weil er war eigentlich der Mann bei Sassuolo, obwohl die so abgeschossen worden sind. Der Kerl hat mit einer Selbstverständlichkeit die Bälle da verteilt und immer wieder tolle Packing-Pässe gespielt, also Pässe, wo du mehrere Linien oder Spieler überspielst. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ja.
Und für unsere Tifosi, das sind halt wirklich Pässe in die Tiefe, wo du so viele Gegenspieler wie möglich aus dem Spiel nimmst mit einem Pass. Und Locatelli wirklich hat mir sehr gut gefallen, hat sich toll entwickelt und ja, deswegen, er war zwischenzeitlich drin, aber ist dann wieder rausgedroppt.
Ja, bei mir war Darmian tatsächlich, ich habe zwischen zwei Leuten hin und her geswitcht.
Ja.
Und der andere, der es dann geworden ist, hat wahrscheinlich noch einen stärkeren Spieler. Es war wirklich schwer. Also ja. Von dem her, Darmian auf jeden Fall eine Erwähnung wert, da hast du und Björn natürlich recht. Aber ich habe leider nicht 30 Plätze, sondern es sind tatsächlich Klar. Nur 11 und es waren ziemlich viele Mannschaften krank.
Klar, außerdem ist doch geil, wenn wir Abweichungen haben. Es kriegt ja auch mehr Abwechslung rein. Ne? Wäre ja langweilig, wenn wir beide dasselbe hätten immer nur. Gut. Dann, ja, die Pause ist in 30 Sekunden um, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause und dann hört ihr uns gleich wieder nach einer kurzen Break mit den restlichen Spielen. Liebe Tifosi, bis gleich bei Calciatore Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciatore Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit der nächsten Partie und ja, kommen zum Spiel Benevento gegen die alte Dame. Und ja, am Ende trennten sich beide überraschend 1-1. Der Aufsteiger mit einer defensiv engagierten Spielweise setzte immer wieder Nadelstiche durch ein schnelles offensives Umschaltspiel und tat der alten Dame dann nach der Morata-Führung extrem weh, indem Letizia in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich und Endstand erzielte. Und ja, ich glaube, alle waren sehr überrascht. Wir beide haben noch geschrieben, René, haben beide so geschrieben, krass, Alter, Juve 1-1 gegen Benevento, wer hätte das jetzt erwartet? Mhm. Und man eigentlich dachte, die alte Dame ist wieder in der Spur. Aber, wie gesagt, bevor wir uns wieder unseren Pulver verschießen, hören wir erstmal rein, was unser Juve-Experte René Fandner zu diesem Remis zu erzählen hat.
Servus, Jungs. Schöne Grüße aus Wien-Meidling. War gerade bei der Mama essen. Jungs, ich bin wirklich froh, dass ihr mich zwei Tage später gefragt habt wegen einer Audionachricht, weil am Tag danach, in der Früh oder gleich unmittelbar nach dem Spiel, hätte jetzt keine Freude gehabt mit mir.
Ja, doch, doch.
Da hätte ich mir gesagt, das hätte jetzt niemals so ausstrahlen dürfen, wahrscheinlich. Also, alles. Gut, dass ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt habe, um mich zu beruhigen. Schade. Und das ganz locker zu analysieren, wenn man das so sagen will. Ja. Das Positive vorweg, wir sind in der Tabelle immer noch nicht weit hinten. Wir haben wirklich nur wenig Gegentore und noch immer keine Niederlage. wenn man bedenkt, bei den Unentschieden hätten wir 2-3 Tore mehr geschossen, wären wir wieder ganz oben. Es geht also um Kleinigkeiten, ja. Aber wir sollten ja nicht nur aufs Ergebnis schauen, sondern auch ordentlich Fußball spielen, und da fängt's an. Wir sind nicht fähig, diese Gegner ja an die Wand zu spielen. Und von hohen Siegen reden wir ja gar nicht mehr. Das ist Wunschdenken. Aber wieder habe ich es vermisst. Und das wurde ja eh schon von vielen Seiten analysiert, warum das so war. Also Juventus hat im Mittelfeld keine Zweikämpfe gewonnen. Keinen einzigen. Und du kannst ja Spieler haben, was du willst. Das ist völlig wurscht, wie gut die sind und wie viel die verdienen und was die für ein Talent haben. Wenn der Einsatz, ja, und die Leidenschaft nicht passt, dann gewinnst du solche Spieler eben nicht. Ja, und da war es diesmal halt eben das Mittelfeld und natürlich auch die Baller vorne. Ja, ein weiterer katastrophaler Abend von unserem 700 Millionen Mann. Oder wie man noch immer zu ihm sagen will. Schatz, es ist eh schon wurscht, die Baller wird nicht mehr in die Spur finden. Vielleicht hat er schon abgeschlossen mit Juve, vielleicht wieder gar nicht mehr. Soll so sein. Ich hoffe, dass jetzt nicht man zu viel Spielzeit bekommt, weil das tut dann schon weh in den Augen.
Alter,
ich bin. Da kriegt den grauen Stab,
ey. Boah, Junge, ey. Boah, hat den rasiert, ey. Also, ich muss ja wirklich in den Baller jetzt mal in Schutz nehmen, ne, weil, es ist so, das hat der Pirlo auch gesagt, glaube ich schon letzte Woche oder ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube letzte Woche war es, da hat er auch gesagt, dass Dybala davor ziemlich lange auch mit Antibiotikum behandelt worden ist, ne? Und dass er einfach körperlich noch nicht in Form ist. Also er ist noch lange nicht bei 100% und kann auch sein, dass deswegen gerade nichts funktioniert bei dem, ne? Aber ja. Ist
halt die Frage, ob die Meinung von Pirlo was zählt oder die von Rene Fandner.
Ja,
also, ist, hat sich das Thema auch erledigt.
Ja,
so, okay, wir machen weiter im Programm. Ja, Rene Fandner im Rasiermodus.
Ja.
Was mir aber aufgefallen ist und was mich ganz, ganz stört an diesem Abend ist, dass Ronaldo einfach nicht auf der Bank sitzt. Ja. Er ist nicht bei der Mannschaft dabei, dass er vielleicht einspringt für 20 Minuten. Nein, er fährt gar nicht mit. Und Pirlo hat in einem Interview gesagt, er musste sich ausrasten. Das glaube ich nicht. Ja. Der sitzt auf seiner scheiß Yacht, während Juventus gespielt hat, nur damit er am Mittwoch ein dreckiges, scheiß unwichtiges Spiel spielen kann in der Champions League, in diesem Bewerb, den er so lebt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, das hat keine Juventus-Mentalität. Deswegen, das ist nicht mannschaftsdienlich. Das ist für mich, war schon mal der Start in das Ganze drumherum noch zu dem Spiel.
Ja.
Und ganz ehrlich, wir hätten sicher den Sieg auch nicht verdient gehabt, aber was mir auch aufgefallen ist, ja, drei Sachen muss man auch sagen. Punkt 1 einmal, möchte ich wissen, woher der Schiedsrichter die 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit hernimmt. Weil das Tor ist dann in der 3. Minute gefallen, ist natürlich blöd. Selbst verschuldet, alles klar, aber die 3 Minuten hätte ich gern gewusst, wo er die hernimmt. Zum Zweiten hätte ich gern gewusst, warum Glick überhaupt noch am Platz ist, weil der hätte ja schon 4-mal gelb oder 5-mal gelb bekommen müssen. Also dieser Glick ist wirklich ein ganz dreckiger Spieler, dem wünsche ich nichts Gutes. Wissen, wo unser Elfmeter ist in der 92. Der in den Medien kaum irgendwie behandelt wird, aber Juventus hätte einen Elfmeter kriegen müssen in der Nachspielzeit.
Ja, ja.
Und dann hätten wir es vielleicht gewonnen. Das sind 3 Schiedsrichterentscheidungen, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber nochmal, wir sollten uns nicht so ausreden, weil unser Spiel nicht gut war. Und dann, wenn dann die Schiedsrichterleistung auch noch dazu kommt, ja gut, dann haben wir halt ein Pech gehabt. Ich weiß nicht, ich hoffe, Pirlo hat die Eier und lässt Ronaldo gegen Kiew 90 Minuten auf der Bank sitzen, damit er mal versteht, was es heißt, bei Juve zu spielen. Ja. Er ist zwar immer noch der Star, bla bla, aber bei Juventus läuft das anders als bei Real. Ja, du kannst dich da einfach ein unnötiges Spiel einem wichtigen Spiel vorziehen, das geht einfach nicht. Ja. Und wir haben gewusst, gegen kleine Teams haben wir immer Probleme, weil sich die reinhauen, für dieses das Spiel des Jahrtausends. Und dann hört unser wichtigster Mann, er muss irgendwo auf der Yacht sitzen, weil er angeblich müde ist, was ich nicht glaube. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß. Milan-Fans sollen die Zeit genießen. Bis jetzt läuft ja alles sehr gut. Ich mache noch keine Niederlage übrigens, ganz arg. Wirklich, da läuft es wirklich gut. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß, viel, viel Spaß und wir hören uns dann bald. Ciao, aber.
Ciao,
aber. Danke.
Geil wie immer.
Alter, hat er rasiert, ey. Aber er hat recht, Digga. Das ist wirklich, also normalerweise, ne, die Medien, normalerweise stürzen sich immer darauf, aber Juve hätte wirklich in der Nachspielzeit eigentlich einen Elfer kriegen müssen. Das war auch der Grund, warum der Morata mit Rot noch eine Rote kassiert hat, weil er den Schiri aufs Übelste anscheinend beleidigt haben soll, weil er den keinen Elfer gegeben hatte. Mhm. Und diese Sache mit Ronaldo, ne, da habe ich auch einen Blog drüber geschrieben, da habe ich mir gedacht so, Alter, das kann nicht sein Ernst sein, weil Juve ist ja schon qualifiziert fürs Achtelfinale. Mhm. Was will der jetzt in Kiew spielen?
Und, ja, hat trainiert. Ich habe heute ein Bild gesehen.
Ja.
Also wenn mich nicht alles getäuscht hat, habe ich heute noch Twitter abgecheckt, da ist Ronaldo schon wieder am Trainingsplatz und soll bereit sein. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ähnlich, wie der René Fandner gesagt hat. Ja.
Das geht wollte gar ich ein nicht.
Kleines nee, er Päuschen hat recht. Ja, er wollte sich Päuschen gönnen, denn das sinnlose Champions-League-Spiel gegen Kiew, da kann er seine Champions-League-Scorer-Wertungen aufwerten.
Ah, keine stimmt. Ahnung. Stimmt, ja.
Um das geht's. Da Messi nicht zu knapp ihm zu nahe kommt oder was weiß ich. Also ja, René Fandner im Rasiermodus.
Ja, das ist genau das, was ich meinte, René, falls du dich erinnerst. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob Ronaldos Ego zu groß für so einen Club wie Juve ist. Mhm. Weil bei Juve ist immer das Team ganz oben und die einzelnen Spieler haben sich dem Verein und dem Team unterzuordnen. Das kannst du bei einem Ronaldo nicht, weil das, was er jetzt zeigt, ist pures Ego.
Naja, pures Ego. Aber sie haben sie mehr durchgehen lassen. Also von dem her.
Ja, was willst du noch machen? Ich meine, er sagt, okay, wenn Pirlo die Eier hat, aber Pirlo, jetzt mal im Ernst, kann sich Pirlo wirklich mit Ronaldo an?
Nee, noch gar nicht jetzt. Nee, okay, sie sind jetzt nicht allzu weit abgerutscht, aber es sind trotzdem, glaube ich, jetzt schon 6 Punkte. Auf Milan lasse ich jetzt nochmal patzen. Also da wird es dann schon ungemütlich auch für
ja, Pirlo. Ja, und das Ding ist, Juve ist wirklich ohne Ronaldo scheiße, Alter. Ohne Ronaldo haben die, glaube ich, warte mal, wie viele Unentschieden hat die? Ah ja, hier habe ich es. Ich habe es mir aufgeschrieben. 5 Spiele ohne Ronaldo, 1 Sieg, 1 Niederlage und 3-mal Unentschieden.
Genau.
Das sagt schon alles über Juve ohne Ronaldo aus und ich weiß es nicht. Ich weiß, was René meint und ja, ich wäre wahrscheinlich auch einer, der ihm die Stirn bieten würde, aber ganz ehrlich, wer leidet am Ende darunter? Das wird dann wieder Pirlo sein.
Ja.
Alter, schwierig.
Naja, Pirlo hat noch eine andere Baustelle. Wir haben es schon mal angesprochen. Der Arthur, der spielt ja echt kaum vertikale Bälle, immer nur den horizontalen Scheiß.
Ja.
Und Pirlo hat nach dem Champions-League-Spiel gegen Ferencváros gesagt, Arthur fehlt die Vision im Fußballspielen.
Also die Übersicht.
Also Spieler mit Vision sehen halt auch Räume, die es nicht gibt, Leute, die sich schön bewegen in die Tiefe, auch mal vertikale, gefährliche, tödliche Bälle. Eigentlich jedes, was wir angesprochen haben. Das ist eher so, wir machen mal das Standardspiel ein bisschen. Und das kann er gut, er ist sehr ballsicher.
Ja.
Aber das ist echt nichts dabei, wo es vor Saisonbeginn geheißen hat, Arthur soll die Pirlo-Position einnehmen.
Ja.
Also da sind wir ja kilometerweit weg.
Ja,
ja, natürlich, er ist sehr solide und kann auch einen guten Part spielen, aber der 70, 80 Millionen Transfer, der Juve auf ein anderes Level pusht, ist Arthur bei weitem aktuell nicht.
Nee.
Und nach dem Spiel gegen, wir haben natürlich jetzt nur über Juve gesprochen, aber Bibu Inzaghi hat da 3 Punkte nachgetraut in dem Spiel. Wenn man jetzt mal die Chancen aus dem Spiel herausnimmt, war Benevento tatsächlich nicht schlecht, er hat gesagt, nach dem Spiel, also sie hätten Juve locker schlagen können, sie hätten nur ihre Chancen reinmachen müssen. Also Benevento war nicht chancenlos.
Nee, waren die nicht. Alter, wenn ich allein an diesen Schuss von Schiattarella denke, das war ein verdeckter Schuss, den der Szczęsny überragend gehalten hat, ja?
Ja. Hat er. Mhm. Ja. Ich habe jetzt ansonsten, glaube ich, zu Juve, muss mal schauen, da hinten und vorne wieder weitergeschrieben. Nee, soweit.
Hast du auch nichts mehr?
Nee.
Dann lass uns zur Top 11 kommen. Hast du irgendjemand von diesen beiden Teams, der es in deine Top 11 geschafft hat?
Haben wir schwer getan. Ich habe lange überlegt, ob vor Benevento haben wir dann gedacht, muss fast jemand rein, die gegen Juve punkten. aber es ist ja dann nicht ganz ausgegangen. Also ich habe nur 11 Plätze. Nein, leider gar niemand. Nur so nebenbei, René Fant hat natürlich Paolo Dybala nominiert für den Flop der Woche. Auf Instagram, das lesen wir dann nachher noch
vor. Ja, Digga, nicht vorher schon verraten, Alter. Ich freue mich da so sehr drauf. Geil, ja, Mann, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe tatsächlich jemanden geholt, und zwar Gaetano Letizia, nicht nur, weil er ein Tor gemacht hat, sondern ich fand, er hat sich generell das ganze Spiel über sehr passischer und vor allem enorm zweikampfstark gezeigt. Also über seine Seite, über die rechte Seite, ging sehr, sehr wenig bis gar nichts bei der Juve. Ramsey wurde auch vorzeitig ausgewechselt. Also in der Defensive unheimlich sicher. Und ja, vorne immer wieder
Unruhe. Hast du den Stierert? Weil ich dachte, da hast du Damian schon auf der Position, oder? Wo hast du den Spieler?
Ich mach da so ein bisschen Fanta Calcio-mäßig, ne?
Ah, okay. Na, okay.
Also einfach nur.
Er ist halt auch dabei.
Er gibt jetzt keinen großartigen Sinn in Sachen Harmonie mit seinen anderen Mitspielern, aber er ist ein Abwehrspieler und meiner Meinung nach hat das halt reingeschaut. Also meiner Top 11 ist er dann.
Ja, auf jeden Fall würdig, ja, das passt dann ganz gut. Denn ich habe auch bei ihm ein bisschen spekuliert gehabt, aber ich habe es anders gemacht. Ich habe das jetzt wirklich positionsmäßig gemacht und dann hatte ich halt schon einen anderen Rechtsverteidiger, aber das ist ja gut so.
Ja, gut. Alles klar.
Gut. Dann reiten wir zum nächsten Point, oder?
Atalanta Hellas, oder?
Unbedingt. Denn unser Freund, der Steff vom Hellas-Blog, hat uns da eine megamäßige Audio hinterlassen. Der nimmt eigentlich die komplette Analyse schon vorne weg. Also wir verabschieden uns jetzt von euch.
Aber vergesst nicht, zwischendrin noch mal Pause zu machen, damit wir auch ein bisschen, noch unseren Senf dazugehen können. Weil wenn 5 Minuten am Stück durchläuft, dann vergesse ich auch die ganzen Punkte, die er vorher gesagt hat. Ja,
genau. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Also wir hören jetzt mal rein, was da
steht. Aber bevor es losgeht, René, erstmal das Spiel hat Hellas in Atalanta 2-0 gewonnen, weil das sollten wir vielleicht vorher noch erwähnen, nach dem Motto, wenn der Lehrling seinen Meister schlägt, und jetzt, bin ich gespannt, was unser Hellas-Experte Steffen Rank
sowas. Steff Rank habe ich nur, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Jetzt nicht schon wieder.
Sorry, Steff.
Er hat mich einmal geschimpft, der Steff.
Ja, deswegen.
Weil ich Steffen gesagt habe. Nee, ich sage nur Steff zu ihm. Du kannst sagen, wie du willst.
Ich sag auch Steff, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Ja, okay.
Servus zusammen. Ich hoffe, bei euch ist alles klar soweit. Ich bin auch komplett euphorisiert. Bin dementsprechend gut in die Woche gestartet. Das war ein großartiges Spiel von Hellas. Der Schüler hat seinen Lehrer geschlagen. Das war auch der Titel der Gazette am Sonntag. Die besondere Beziehung zwischen Jovic und Gasperini ist ja bekannt. Zwei sehr ähnliche Arten von Fußball sind aufeinander getroffen. Das ist die gleiche Grundidee vom Fußball, die aber Ivan Jovic jetzt glücklicherweise für sich entscheiden konnte und für Hellas entscheiden konnte. In der ersten Halbzeit war es tatsächlich so, dass Verona nicht wirklich Spielkontrolle hatte. Atalanta hat das Spiel gemacht, hatte auch die Chancen. Doch insbesondere Marco Silvestri hat sich da ein und das andere Mal wirklich mal wieder überragend auszeichnen können. Auch die Innenverteidigung konnte Schlimmeres verhindern auf jeden Fall. Solide Leistungen abgeliefert. Insbesondere Lovato da gegen Zapata war wieder ein sehr schönes Duell. Lovato hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits sein Debüt in Bergamo gefeiert und hat da in diesen 8 Minuten auch mal schön ein paar Mal gegen Zapata draufgehalten. Und es war auch sehr schön anzusehen in den ersten 32 Minuten, glaube ich, am Samstagabend. Und dann musste Lovato leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Muss man dann auch mal dazu sagen, was die eigentlich auch für ein unfassbares Pech haben, wie lange das die schon und wie viele Leute bei denen auch fehlen. Also das der Steff sendet mir das immer jede Woche zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wer aller, aber es waren echt, glaube ich mal, 6-7 Leute, die vor der Stammformation gefehlt haben. Wahnsinn. Dann Lovato, der junge Mann mit 18 Jahren, der einspringt und der echt ordentlich rasiert und bei großen Clubs auf dem Zettel aufscheint. Und dann muss der auch wieder nach 34 Minuten runter.
Wahnsinn.
Also das muss man schon sagen, was da auch Juric mit so einem minimierten Kader dann oft zusammenstellt. Aber es ist auch, wie man es angesprochen hat, das ist einfach, da passt ein Puzzleteil, das nächste, einer fällt aus, der nächste springt ein. Und das macht Juric wirklich gut. Auf dem Weg zum Serie A Top-Trainer, würde ich fast sagen.
Du bist eine Maschine.
Ja. Dann machen wir da weiter mit dem Steff.
Yes.
Was ja Juric vor eine kleine Herausforderung stellte. Und zwar gab es keinen Ersatzverteidiger auf der Bank. Einfach den derzeitigen Verletzungssorgen von Hellas geschuldet. Das Lazarett ist ja immer noch lang. Und in diesem Wechsel hat dann Juric genutzt und hat erstmal Andrea Lanzi, einen zentralen Mittelfeldspieler, eingewechselt, wo man dann schon dachte, okay, was passiert jetzt? Hat sich ja nicht so richtig herauskristallisiert. Lanzi schien in die Innenverteidigung zu rücken, kam dann aber nach der Halbzeitpause, sprich nach 13 Minuten Spielzeit, überhaupt gar nicht mehr zurück aufs Feld, sondern Miguel Veloso, der eigentliche Kapitän, auch nach Fitnessrückstand aufgrund von Verletzungen, erst eben dann eingewechselt worden. Und das war so dann der Game-Changer eigentlich von Ivan Juric. Und zwar waren dann ja auch immer nur noch zwei Innenverteidiger auf dem Feld. Er hat dann aber einfach auf eine Viererkette umgestellt. Das hört sich erstmal nicht so spektakulär an, ist es aber, wenn man eben Juric kennt und den Fußball, den er spielen lässt, kennt. Eigentlich kommt sowas nur in kurzen Spielphasen, über wenige Minuten, vielleicht an Spielende oder ähnlichem vor. Gegen Atalanta war es auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, eine Halbzeit lang so zu spielen. War aber ein sehr, sehr kluger und spielentscheidender Schachzug. Veloso ist letztendlich ins zentrale Mittelfeld neben dem jungen Serben Ivan Ilic gerückt. Und so ist er eigentlich andere nominelle zentrale Mittelfeldspieler, nämlich Adrian Tamés, der das letzte Halbjahr bei Atalanta verbracht hatte, ist somit sozusagen frei geworden und hatte dann die Aufgabe, das Gehirn von Atalanta, das Gehirn von Ladea, nämlich Papu Gomez, komplett aus dem Spiel zu nehmen, hat ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, hat ihn bis zur Frustration gebracht. Gasperini hatte dem nichts entgegenzusetzen. Auch der Wechsel auf die Doppelspitze dann mit Luis Nuriel und dem Sam Lammers hat da wenig geholfen. Verona hatte das sehr gut im Griff. Und ja, diese defensive Aufgabe von Tamés hat dann eben ganz klar Veloso und komplett den Rücken freigehalten. Sprich, Veloso konnte sich auf das Offensivspiel konzentrieren, hat einmal mehr gezeigt, dass er der Kopf der Mannschaft ist, hat ja brutal viele Pässe gespielt, hat er glaube ich 38.
Ja, also um da nochmal kurz zu unterbrechen, weil die Audio wirklich lang ist, also für mich war der auch, der Adrian Tamese und der Veloso, das war echt krank zu sehen, wie stark das die Typen in dem Spiel abgeliefert haben. Also der Veloso, der kreative Part, auch ein Tor gemacht, immer wieder gefährlich und der Tamase, wie er da Papu Gomez malträtiert hat, Wahnsinn, die ganze Zeit.
Wahnsinn.
Also schon geil, also wirklich sehr, sehr detaillierte Analyse da vom Steff. Der hat das sehr gut aufarbeitet für uns.
Ja.
Wir müssen dann nochmal noch wählen, ob wir da jemanden nominieren.
Genau.
So. 90% erfolgreiche Pässe. Und davon waren einige riskante, lange Pässe dabei. Und hat dementsprechend auch die Verantwortung übernommen nach dem schrittigen Elfmeter. Hat das 1-0 dann gemacht durch diesen Elfmeter, durch eiskalt verwandelt. Und hat auch später das Spiel an sich gerissen. Bemerkenswert dann eben bei diesem 2-0 durch Zaccagni, wo er nochmal eine Drehung macht, wo er ganz genau den Laufweg von Zaccagni kennt. Und noch eine Drehung macht. Und so eben genau diesen paar Sekunden gewinnt, oder diese paar Millisekunden gewinnt, die der nominell linke, der Zaccagni eben noch gebraucht hat. Und es war sehr gut zu sehen, es war wirklich überragend gespielt von Veloso, die Spielintelligenz unfassbar, da hat man auch gesehen, dass er uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Trotzdem waren natürlich die Ergebnisse überragend. Verona hat jetzt 6 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Das ist natürlich eine Ansage, vor allem hat man eben bereits gegen Milan gespielt, gegen Juve gespielt, gegen die Roma gespielt und eben gegen Atalanta.
Allein das, oder?
Ja.
Milan, Juve, Roma, Atalanta.
Und die stehen jetzt trotzdem so weit oben, ne? Und ich glaube, die haben nur ein Spiel bisher verloren.
Und das war nicht gegen die 4 Top-Mannschaften.
Ja, krass, ne? Ja, gegen Parma. Die haben ganz unglücklich gegen Parma
eigentlich. Ja, verloren. Genau, zu Beginn der Saison. Ja, genau.
Ja.
Von diesen Spielen kein einziges verloren. Ist auf jeden Fall eine Ansage, ist auf jeden Fall ein Fingerzeig, in welche Richtung es bei Verona gehen kann. Ja, Juric hat auf jeden Fall ebenfalls eine weitere Duftmarke in der Serie A hinterlassen. Das war ganz, ganz große Klasse. Und wie er das da in der zweiten Halbzeit gecoacht hat. War auch lautstark, hat immer wieder dirigiert und korrigiert während dem Spiel. Das war wirklich ganz, ganz große Klasse. Und wenn Verona es schafft, dass die Spieler halbwegs fit bleiben oder dass man die Ausfälle so weiter kompensieren kann, dann ist da auf jeden Fall einiges drin. Aber das Problem ist halt, dass der enge Spielplan dieses sehr intensive Spiel von Hellas ja, eventuell auch leicht ausnocken kann. Warten wir mal ab. Ich freue mich auf eure Meinung noch und wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, Steff. Vielen ciao, Dank.
Ciao, danke, Steff.
Für deine ausführliche Audio.
Sehr, sehr. Ja, toll. Sehr. Also da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts mehr hinzuzufügen, aber eine Sache schon. Das müsste ich ergänzen, weil er meinte, ja, wegen dem engen Spielplan, da macht er sich Sorgen wegen dem Kader, aber man muss ja so sagen, Hellas hat zumindest keine Doppelbelastung.
Ja.
Und genau das ist es jetzt. Jetzt haben sie gegen eine Mannschaft wie Atalanta gespielt, die unter der Woche gegen Liverpool gespielt hat und ebenfalls müde war, ne? Weil Gasperini hat zum Beispiel die Niederlage damit entschuldigt, dass vielen Spielern auch aufgrund der Länderspielpause noch die nötige Frische gefehlt hat, dann noch das Champions-League-Spiel gegen Liverpool, dann Zapata soll angeschlagen gewesen. Also wie du siehst, die Mannschaften aus den internationalen Plätzen, die haben ebenfalls ihre Probleme, weil die sind richtig am Arsch jetzt. So, und die Mannschaften, die nicht international spielen, mit denen kann Hellas auch mit der B11 mithalten, wie man sieht, ja, also wenn du trotz dieser ganzen Ausfälle sogar Atalanta so die Stirn hältst, wobei man auch wiederum sagen muss, Atalanta ist momentan in der Liga nicht mehr das, was es letzte Saison war. Also seitdem Gattuso und Ranieri, Gasperini Schachmatt gesetzt haben, habe ich das Gefühl, dass einige Trainer sich das abschauen. International läuft es zwar noch, aber Alter, also das in den letzten 6 Spielen Ligapartien hat Atalanta lediglich einen Sieg unter Dach und Fach gebracht. Und ist natürlich jetzt auch die Frage, wie gut ist dieses Atalanta? Ja, also deswegen weiß ich auch selber noch nicht so ganz, wie ich diesen Sieg bewerten soll. Aber ja, wie Steff sagt, also und wie du auch sagst, angesichts dessen, dass so viele Spieler da fehlen. Alter, überragender Start.
Ja.
Ne? Okay. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nein. Ich hätte dann 2 Spieler.
Okay, dann hau mal raus. Wen hast du in deiner Top-11 aus diesem Spiel?
Ja, es wären jetzt mehrere in Frage, aber wie gesagt, es ist brutal hart natürlich. Ich habe da schon Fabian Ruiz und Gagliardini im Mittelfeld und habe jetzt nur noch einen Platz frei und musste mich zwischen Veloso und Tamassi entscheiden. Ja. Und da ich eher so auf die Gattuso-Zerstörungsmaschinen geil bin, zumindest am heutigen Tag, nominiere ich Adrian Tamassi, weil er einfach Papu Gomez komplett aus dem Spiel genommen hat und Papu Gomez für mich einer der Top 3 Spieler wahrscheinlich sogar der gesamten Liga ist und darum möchte ich diesen Spieler
die
Plattform bieten.
Schöne Wahl, sehr schöne Wahl. Ich habe mich für den offensiven Part entschieden. Ich habe nämlich Veloso in meine Top 11
reingeholt. Ah, okay, cool.
Ja. Weil, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Der Steff hat alles gesagt. Also, ich habe auch nur gesehen, der kam rein, weil die erste Halbzeit hat Hellas nach vorne nicht so viel hinbekommen. Aber als der Typ drin war, da hatte Hellas auch nach vorne viel mehr Dampf und, Alter, schießt ein Tor, bereitet eins vor mit dem überragenden Pass, haut dann noch aus der Distanz einen an die Latte. Und war überragend präsent, absoluter Leader. Und ja, deswegen bei mir Veloso in der Top 11. Und?
Ich habe auch noch jemanden.
Ich auch. Willst du zuerst sagen?
Nein, mach du.
Okay.
Ich habe zuerst.
Ich habe einen Mann, auch von Hellas, jetzt geholt, der in den letzten Wochen schon die ganze Zeit überragend hält. Und das ist Silvestri, der Torhüter, der auch wieder überragend gehalten hat. Alter, allein ich erinnere mich an diesen Kopfball von Zapata aus 3 Metern, den er überragend, also was für eine Reaktion.
Ja.
Und das war eine Dreifachchance. Ich weiß nicht mehr, wer da noch nachgesetzt hat. Und der lag auf dem Boden, steht auf, faustet den nochmal weg. Und dann war da noch irgendwas. Ich hab, Alter, Silvestri, du bist mein Mann.
Ja.
Sowas von mir.
Ja, bei mir war es eng. Mit Silvester. Silvester ist es tatsächlich nicht geworden. Er hat
Ja.
bei mir die Ersatzposition Ersatztorwart geworden. Also er war wirklich,
Immerhin.
wirklich richtig stark.
Ja.
Aber ja, ich habe auf jeden Fall ebenfalls einen Mann nominiert, der ebenfalls die letzten Wochen sehr, sehr krank war.
Ja.
Und jetzt hat er sich's mal verdient reinzurutschen. Und zwar war das Mattia Zaccagni, der mir
Jawohl.
ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat. Der
Ja, sehr
darf bei
schön.
mir über den Flügel kommen.
Ja.
Und bei ihm gefällt mir auch vor allem, obwohl er einen offensiveren Part einnimmt, ist er auch gegen den Ball wirklich stark und
Ja.
aggressiv. Hat jetzt zum Beispiel 11 Wiedereroberungen für einen Mann, der eher weiter vorne agiert und auch eine positive Zweikampfbilanz. Also
Ja.
ja, kann auch gute lange Bälle mal spielen. Also der Typ gefällt mir einfach. Tor
Gut.
gemacht,
Ja.
hat er sich auf jeden Fall verdient, dass er da mal reinrutscht. Auch sehr, sehr
Toller
interessanter
Laufweg
Mann.
auch. Toller Laufweg, wo er das Tor gemacht hat, wo Veloso ihn auch angespielt hat. Also, wie er da in den freien Raum startet, war Weltklasse. Der war eigentlich, also in dem Spiel gefühlt auch fast immer nur durch einen Foul zu stoppen. Also, Zaccagni absolut gerechtfertigt. Finde ich auch eine schöne Nominierung. War bei mir tatsächlich auch in der engeren Auswahl, aber ich habe mich dann gegen ihn entschieden.
Alles klar.
Ja. Okay.
Gut. Haben wir jetzt eine Pause oder geht es schon weiter?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Soll man ihn
Machen
machen?
wir eine Pause und wir haben jetzt die großen Audios unserer Partner alle schon durch.
Ja.
Und jetzt glaube ich, jetzt machen wir noch eine Pause und dann machen wir das fertig, das Ding.
Alles klar. Gut, liebe Tifosi, ihr habt's gehört, René hat's gesagt. Und ja, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Calciosiamo Noi, der Serie-A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen nun zum Tabellenführer, lieber René. Denn der AC Milan traf im heimischen San Siro gegen den AC Florenz. Und das letzte Mal, dass dieses Spiel stattfand, war von einem Jahr und ich war im Stadion mit meinen Jungs. Wir durften eine 0 zu 3 Niederlage erleben. Und Ribéry hat Standing Ovations bekommen, weil er so eine starke Vorstellung abgehalten hat. Und ich sah, glaube ich, das letzte Spiel von Giampaolo, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, jetzt 12 Monate Zeitreise nach vorne. Milan gewinnt souverän mit 2 zu 0 gegen Florenz. Ohne Zlatan Ibrahimovic. Und ja, René, bevor ich jetzt hier zu viel vorwegnehme, hau raus. Was waren so deine Eindrücke? Vor allem, wie fandst du die Viola, die ja jetzt unter Prandelli auch einen neuen Trainer hat? Erstes Spiel hat er ja verkackt. Da hat er 3-5-2 gespielt. Nach vorne ging ziemlich wenig. Nun kam die Viola mit einem 4-3-3. Ja, Callejon wurde auch adäquat eingesetzt über den rechten Flügel, Ribéry über den linken, Vlahovic in der Mitte. Und ich fand, die Fiorentina kam eigentlich besser in die Partie wie Milan.
Ja, Florenz war spielerisch und so vom Spielansatz bis zum letzten Drittel, muss ich fast sagen, aber bis dorthin wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hat auch von hinten schön rausspielen können und ist da eigentlich nicht aufgetreten wie eine Mannschaft, die jetzt dasteht wie die Fiorentina, wo sie jede Woche quasi lächerlich gemacht werden, medial. Aber es hat mir oft so der letzte Pass oder so gefehlt. So richtig viele Großchancen der Viole waren nicht da. Einmal ein Ding von Vlahovic, einmal eins von Ribéry, aber so das allerletzte hat mir vielleicht noch gefehlt, aber das kann vielleicht noch werden. Ansonsten hat die Viola ein gutes Spiel gemacht, hat sich teuer verkauft und hat Milan das Leben schwer gemacht. Aber Milan ist momentan Milan und ja, so ein Gegner stoppt Milan nicht. Auch wenn jetzt mal Ibrahimovic fehlt oder vor allem auch der überragende Bennacer, der ja Milan auch schmerzlich vermisst hat. Es war mit auch der Grund, ich will jetzt bei den Nominierungen nicht zu viel vorne wegnehmen, aber weil du es angesprochen hast, das Jahr zuvor, also was der Frank Ribéry da angestellt hat, wie du im Stadion warst, das war pervers. Und am dem Tag war es so, dass Calabria ihn einfach kastriert hat. Und Frank Ribéry dann auch mal, weiß nicht mehr, in der 60. Minute hat er dann mal laut in die Mikrofone Worte, die man im Podcast nicht sagen sollte, geworfen, weil er einfach frustriert war gegen Calabria und auch gegen Simon Kjær, weil sie ihn so hart rangenommen hatten und er überhaupt keine Zeit hatte, sich zu entfalten und Calabria auch gefühlt fast jeden Zweikampf gegen ihn gewonnen hatte. Also war wirklich eine lästige Klette, wie es auch ein Tamassi gegen Papu Gomez war.
Ja,
defensiv ist Milan wirklich überragend gestanden. Man kann jetzt auch nicht nur sagen, Florenz ist nicht zu viel eingefallen oder der letzte Pass ist nicht gekommen. Die Viererkette war defensiv sehr stark. Und wenn sie dann einmal überbrückt worden ist, dann haben sie halt hinten immer noch den Panther Donnarumma, der von Jahr zu Jahr, von Woche zu Woche immer stärker wird und auch so ein richtiger Leader, wenn man ihn jetzt auch ohne Fans und so hört, wie er die Mannschaft von hinten mit seinen 20, 21 Jahren aufrichtet und pusht immer wieder, dann ist es schon nicht mehr der Donnarumma, wie er vor 2 Jahren vielleicht noch war, sondern er wird jetzt auch ein richtiger Leader und bringt jetzt auch
die überragende Parade, ne? Gegen Ribéry.
Wahnsinn.
Was war da los?
Ja,
Wahnsinn. Was war da los? Ich habe gedacht, der kann doch nicht einfach den Arm heben und den Lupfer.
Das geht ihm bei 99% der Fälle geht ihm das auf.
Wäre ein überragendes Tor gewesen. Das habe ich noch nie gesehen von einem Tormann. Dass der wirklich runtergeht und der Typ will ihn überlupfen und der geht mit seinem Arm hoch und wehrt den ab.
Ja.
Unfassbar.
Ja, Wahnsinn, was für eine Aura er da auch ausgestrahlt hat.
Ja.
Und für mich, weil wir zuerst mit Björn auch über Tonali gesprochen hatten.
Ja.
Tonali, das beste Spiel bislang für Milan. Tonali hat es aber auch in der Euroleague den richtig kranken Ball da in die Spitze, da wo er den linienbrechenden Ball da über 50, 60 Metern gespielt hat, jetzt weiß ich es nicht mehr, oder war das vorige Woche? Das war da schon, weißt du, was ich meine?
Ja.
Da haben wir über das Ding auch schon gesprochen, also er kommt jetzt schon richtig, richtig gut rein und jetzt gegen Florenz hat er mir wirklich gut gefallen, also Tonali kommt rein, spielt gute Bälle, ist ordentlich im Zweikampf, klar hat er noch Luft natürlich nach oben, aber er hat die meisten seiner Zweikämpfe gewonnen und hat da einen guten Part gespielt. Ja.
Absolut. Wie fandst du eigentlich den Brahim? Weil ich habe gesehen, der wurde zwar in der Aufstellung anders angezeigt, aber eigentlich hat er auf der 10 gespielt und Hakan kam über die linke Seite und Sailmaker war ja über die rechte. Wie hat dir der Brahim gefallen als Zehner?
Ich habe eigentlich eine ganz gute Meinung von Brahim Diaz in dem Spiel. Mhm. Ist mir vielleicht nicht ganz so aufgefallen, da waren jetzt andere Spieler mehr, die, weiß ich jetzt zum Beispiel ein Sailmakers zum Beispiel war,
den der war stark,
mir zum Beispiel wirklich gut gefallen hat.
Ja,
sehr. Brahim fehlt ein bisschen auch der Rhythmus, glaube ich. Er wird zu wenig eingesetzt. Auch wenn jetzt einige Ausfälle sind, muss er immer wieder trotzdem schauen um seinen Platz. Ist da eher oft so zweite, dritte Wahl. Aber natürlich, seine Anlagen sind auf jeden Fall da. Er hatte mal einen Dribbling, wo er da 3 Leiter nass gemacht hat, mit einem Haken wieder nach innen wegzieht, dann wird er abgeklopft. Also er ist extrem verspielt. Er muss die PS noch auf den Platz bringen.
Ja, aber Sailmakers, bin ich bei dir. Alter, dieser eine lange Ball, ich weiß nicht, wer ihn gespielt hat, und er nimmt ihn mit einem Kontakt perfekt an, dass er ihm am Fuß klebt, obwohl er von einem Innenverteidiger bedrängt wurde. Also der Sailmakers, der geht ja auch so ein bisschen unter in dieser tollen Milan-Elf, aber der spielt auch schon seit Wochen richtig gutes Niveau. Ne?
Ja, und vor allem gegen den Ball ist halt Sailmakers auch richtig, richtig stark, wie wir es auch zuerst mit Zakani angesprochen haben. Ja, vielleicht einen ähnlichen Part, da ist auch Sailmakers, also der räumt halt defensiv auch alles weg. Also der ist nicht nur nach vorne auch, wo er vielleicht noch sogar ein bisschen Luft nach oben, weil wir können nur nicht sagen, wir sprechen von einem kompletten Flügelspieler, aber was er nach hinten, wenn er nach hinten arbeitet, ist das oberste Level. Nach vorne hat er vielleicht noch ein paar Nuancen, wo er sich noch steigern kann.
Absolut. Wie fandst du Rebic als Zlatan-Ersatz? Weil ich fand ein bisschen, dass die Spielweise, die wir haben, hat nicht so zu Rebic gepasst. Hang ein bisschen in der Luft, fand ich so. Ne? Kam wenig zur Geltung.
Ja, fand ich auch. Hat mir nicht gefallen. Ja, nee. Kannst du nicht einfach 1:1 switchen. Jetzt mit dem Rebic. Im Vorjahr hat das ab und an geklappt, aber die Spielweise muss da ein bisschen umgestellt werden. Ja. Klappt wahrscheinlich mit Leao sogar schon besser.
Ja.
Ich weiß nicht, wie
immer weit Kopfballstarkes, glaube ich.
Ich halt wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie weit das wir jetzt ausholen wollen, aber Mario Mandzukic ist noch am Markt.
Also,
auch wenn ihn jetzt viele nicht mögen, dass er am Milan-Lager. Aber das wäre natürlich ein Mann, den du ja dann einfach 1:1 tauschen kannst. Ne?
Absolut.
Wenn er nicht ganz die Qualität hat, natürlich vom Zlatan, aber dann hat Milan natürlich auch mit Wechsel keine Probleme.
Ja. Giroud habe ich auch gelesen.
Stand auch eventuell
in Jena. Aber auch bei Inter, ne?
Ja, genau, bei Inter eben auch. Also der ist vor allem in Italien immer wieder im Gespräch, war da nicht auch, Lazio war auch konkret dran, was ich noch weiß, im Vorjahr.
Ja.
Also der bietet sich auch immer wieder in der Serie A an. Ja, war ein solides Ding vom Milan.
Ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns mal zur Top 11 kommen. Hast du aus dieser Partie jemanden nominiert für deine Top 11?
Ich habe tatsächlich zwei Leute dabei. Ja. Und zwar das eine, ich kann einfach auf Calabria nach dessen Leistung gegen Franck Ribéry.
Den Terrier.
Den Terrier kann ich nicht verzichten. Ja. Und der magische Donnarumma hat ganz knapp Silvestri von Hellas Verona.
Ja, okay, kann ich verstehen.
Aufgrund seiner Aura und seiner Ribéry-Parade und wie er einfach auch als Leader auftritt, war Donnarumma überragend. Ja, die beiden Leute.
Das ist klar. Gut. Ich habe aus diesem Spiel auf jeden Fall einen Mann holen müssen. Und das war Il Presidente. Frank the Tank Kessier. Hat zwar einen Elfer verschossen, aber er ist einfach. Junge, ist einfach ein schwarzer Panzer, ne? Der gibt's nix. So Tor gemacht, Vorlage, hätte noch einen weiteren Elfer machen können, ja. Hat er verschossen? Ja, ist okay, aber das ist unglaublich. Also, da waren so viele Zweikämpfer, wie da rennt dem einer aus vollem Lauf hinten gegen den Rücken und fällt einfach wie so eine Fliege zu Boden. Und der rennt dann gechillt, joggt er mit dem Ball nach vorne, so im Boss-Modus, weißt du? Unglaublich, deswegen, ich musste ihn allein wegen seiner Boss-Aura nominieren. Und ja, ich glaube, aus dem Spiel war das aber der einzige. Ich habe tatsächlich nur ihn nominiert, ja.
Er war auch, glaube ich, bei ein paar anderen Portalen war Frank the Tank auf jeden Fall auch drin. Frank Kessié und Bennacer, wenn er spielt, ist so, wenn du gerade nicht weißt, wenn du aufstellen kannst, die zwei kannst du immer aufbieten.
Ja.
was die abreißen, also das sind auch Game Changer auf jeden Fall für Milan und warum Milan auch dort steht, wo sie aktuell stehen. Frank Kessié und Bennacer. Das kongeniale Sechser-Duo.
Ja, Mann. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal zur kompletten Top-11 kommen, weil es gibt ja noch Spiele, die wir nicht besprochen haben und auch nicht mehr besprechen werden, aber jetzt vielleicht in der Top-11 kurz anschneiden.
Ja.
Also, im Tor hast du Donnarumma.
Ja.
Ich habe Silvestri. So, dann in der Abwehr habe ich Letizia, Gaetano Letizia von Benevento, Manolas vom SSC Neapel und Matteo Darmian. Ich spiele mit einer Dreierabwehr und du hast
Calabria, Manolas, Mario Rui und jetzt habe ich noch einen Platz in der Innenverteidigung frei.
Ja.
Und zwar, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob es der Samir wird von Udine oder Tomiyasu von Bologna.
Ah, schön,
Natürlich Udine mit überragendem Spiel 3-1 auswärts gewonnen, also gegen Lazio, musst du auch mal machen. Geil. Und Samir auch nicht nur hinten, sondern auch vorne stark.
Ja.
Aber ich muss Tomiyasu nominieren, denn er zweikampfmäßig war wieder das gewohnte Monster, das er auch ansonsten ist. Und Bologna, alleine aufgrund der Tatsache, dass Bologna das erste Mal seit 41 Spielen kein Gegentor erhalten hat.
Ja, stimmt, Alter.
Muss ein Mann von Bologna rein.
Ja,
wahrscheinlich werden wir das nicht mehr allzu oft erleben. Darum ist Tomiyasu bei mir in der Innenverteidigung noch gelandet.
Sehr schön, sehr schön. Ich hatte noch in der engeren Auswahl Simone Bastoni von Spezia. Tolosolo bei seinem Assist und der Typ hat 13 Bälle wiedererobert und von 18 Zweikämpfen 13 gewonnen, Alter. Also der hat auch richtig abrasiert, aber ja, am Ende hat er es nicht mehr reingeschafft. Mhm. Gut. Und die haben 2-2 gespielt, Spezia gegen Cagliari, genau, okay. Sowas. Die haben 2-2 mhm. gespielt. So, dann gehen wir ins Mittelfeld. Ich habe im Mittelfeld Fabian Ruiz, genauso wie du. Dann, wie gesagt, die Präsidente Frank Kessier, Veloso und nun kommt der vierte Mann, spielt ein 3-4-3 und zwar ist es De Paul wieder geworden bei mir.
Ah, sehr nice. Ja.
Auch nach dem Sieg, 3-1-Sieg gegen Lazio, für mich wieder einer der Protagonisten bei den Friolern und ja, deswegen ist er bei mir wieder reingekommen. Wie sieht's bei dir aus?
Fabian Ruiz, Lord Gagliardini, wie der Björn sagt, yes. Und Adrian Tamassé.
Jawohl, gut. Das heißt, du spielst wieder 4-3-3.
Genau.
Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Sturm. Da habe ich, wie schon angesprochen, Signore Alexis Sanchez von Inter Mailand. Dann Lorenzo Insigne. Die hast du auch beide, ne?
Genau, die habe ich auch. Insigne und Sanchez habe ich auch. Und Zaccagni habe ich noch.
Genau, du hast noch Zaccagni und jetzt kommt der Mann, den ich noch habe. Und das ist wieder ein Mann von Udinese Calcio und zwar Signore Pussetto.
Oh, Pussetto.
Ja, ich habe Pussetto reingeholt. Mein Mario Mandzukic 2.0 mhm. für Arme. Aber der erinnert mich so ein bisschen an ihn und hat ein schönes Tor gemacht, hat wieder aufopferungsvoll gekämpft. Der Typ hat so eine krasse Mentalität. Ja, gefällt mir richtig gut und hat ein starkes Spiel gemacht und war auch einer der Leistungsträger im 3-1-Sieg gegen Lazio. Und ich muss wirklich sagen, Alter, Udine, ja, ist echt unangenehm, Alter. Wie gut mhm. haben die verteidigt gegen Lazio, ja?
Ja.
Das kannst du dir gut anschauen. Ja. Gut. Liebe Tifosi, das war die Spieltagsanalyse. Und deswegen, wir machen jetzt den Podcast dicht. An dieser Stelle, René, willst du dich noch schnell bedanken bei unseren Partnern?
Ja, absolut. Und yes. Ich kann den Tifosi nur eins mit auf den Weg geben. Hört den Podcast schnell, denn diese Woche wird geliefert.
Ja, Mann.
Seid bereit. Wir knallen wahrscheinlich demnächst gleich wieder ein Ding raus.
Hört,
ja. Ihr müsst wahrscheinlich gar nicht mal eine Woche warten, aber mehr dazu dann...
Tu nicht so viel spoilern. Ich will nicht hier, zu viel verraten,
aber folgt uns auf jeden Fall auf Insta, denn da seid ihr immer aktuell.
Ja.
Natürlich.
Ey, Alter, so. Weißt du, was wir vergessen haben?
Nee.
Den schlechtesten Spieler des Spieltags.
Oh, stopp, Abbruch.
Oh Gott.
Abbruch, wir müssen. Bitte, das liest du wieder vor.
Ja, okay.
Wir wollten schon fast dich machen.
Alter, wow, Glück gehabt, das ist doch Freunde. Die lustigste Sache hier in dem Podcast. Wer ist der schlechteste Spieler, ey?
Ich hoffe, die meisten haben noch nicht abgeschaltet, weil die schalten wahrscheinlich schon ab. Wenn sie die Partner hören.
Ja, Mann, stimmt, ey.
Scheiße, das müssen wir wegschneiden.
Okay.
Das müssen wir nach vorne ranken.
Ach, alles gut. Ich denke mal so, die meisten Leute sind eh mit irgendwas anderem beschäftigt und hören das so nebenbei.
Ne? So, also beim Flop des Spieltags lassen wir uns ja immer von unseren Followern bei Instagram inspirieren. Von dem her, jeder, der da immer dabei sein will, und auch genannt werden möchte, auf Instagram uns folgen, dann machen wir immer wieder die Umfrage und dann haut uns rein, wer für euch der schlechteste Spieler der Woche war.
Alter, wie ging denn das nochmal mit dem...
ich muss auf unserer so Seite, Alter. Dann auf die Herzchen.
Ah, ich gehe auf die Herzchen?
Ja.
Ah, ja, du hast recht. Ah, ja.
Hast du's?
Oh Gott. Ja, ich hab's.
Okay.
Boah, Alter, waren aber einige. Okay. Wie es schon wieder losgeht hier, ne?
Okay, bin also gespannt. Ich habe auch nichts gelesen. Ich lasse mich jetzt auch überraschen.
Okay, also. Schlechtester Spieler des Spieltags antwortet Olaf HL Juventus. Einfach okay. Nur Juventus. Dann sagt der Paul, unser Admin, Morata hätte das Rein schießen müssen, plus dumme rote Karte. Dann hier eure Heiligkeit. Doch, eure... Euro-Heiligkeit. Ich verkack's jedes Mal.
Ah, er wieder. Ja, okay.
Er wieder. Genau. Euro-Heiligkeit sagt Dybala.
Mhm, okay.
Dann AC Maurizio sagt Kirikesh. Dann sagt Sandro Xaxa, ganz Juventus, Morata und naja, Vlad Kirikesh unglücklich. Dann sagt Mili 1998 Arthur. Mili 98 sagt auch noch Mirante. Harald Wehr sagt AS Rom. Alessandro Bianconeri sagt Dybala. Dann Sherwin.iz, Kirikesh, grandiose Leistung, Tor und Eigentor verursacht und anschließend verletzt rausgelassen. Dann ja, Tomislav O sagt Mirante, genauso Fabio Soprano, der sagt auch Mirante, Silva 94 sagt Kirikesh, Juicy Italo sagt Mirante, er war wohl großer Maradona-Fan und wollte ihn mit dem Ergebnis ehren. Dann Vladivs zweiter Elfer von Kessié, er hätte Romagnoli geschossen, hätte er safe ein was war da nochmal? TOTW Karte bei FIFA. Also Inform-Karte oder was?
Wir spielen nicht FIFA, ihr kennt euch aus.
Ja, ich bin leider, tut mir leid, ich bin PS-Zocker, ich bin da raus. Aber ich glaube, das ist Inform oder sowas, Karte. Dann Pinum 88, Juve, Fanti, Dybala wie immer.
Der Fanti ist unser also René Fandner übrigens.
René Fandner, genau. Björn Hauer sagt Kirikesh mit drei Ausrufezeichen und Eriksen, weil Eriksen Ausrufezeichen.
Okay. Aber Dybala war verdammt oft, Alter.
Dybala?
Ja, der war verdammt oft, Alter. Das war schon jetzt drei, vier Mal. Ja, Kirikesh auch verdammt oft.
Ja, also ich muss sagen, so vom Publikumsvoting her würde ich fast Dybala sagen.
Mhm.
Ja. So, wen hast du gewählt?
Na, für mich war es schon Kirikesh. Also man muss jetzt auch sagen, so gut Inter war, so schlecht war Kirikesh.
Ja. Ja.
Ich mag Kirikesh. Ah, tatsächlich. Also es ist wirklich ein extrem spielstarker Innenverteidiger. Einer der besten vielleicht sogar.
Ja.
Aber an dem Spiel... Aber das ist halt auch Teil von Sassuolo. Sie spielen die Bälle von hinten immer gnadenlos raus. Es gibt wenig lange weggedroschene Bälle. Und da war es halt mal ein Ball. Der ist halt in die Hose gegangen. Schön abgefangen von Lautaro Martinez. Sehr stark gemacht. Und dann tütet er noch ein Eigentor ein. Dann muss er verletzt raus. Also,
ja, so, dann alles in der ersten Halbzeit.
Ja, und wenn man jetzt alles so zusammenpackt, dann ist es schon ordentlicher Kackhaufen. Der da zusammenkommt. Und von dem her... Ja. Mag ich Kirikesh sehr und er war, glaube ich, beim letzten Mal in meiner Top 11, oder?
Ja.
War schon mal. Ja, aber dieses Mal würde ich mich fast auf Kirikesh festlegen.
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war am Schwanken zwischen Mirante, den Tormann von Rom, der hat nämlich auch zwei schlimme Böcke gehabt.
Ja.
Aber Kirikesh setzt dem Ganzen halt eins drauf, weil er halt auch noch verletzt raus muss, was Mirante nicht musste. Und deswegen, ich glaube, es gibt kein Vorbeikommen bei uns beiden. Dass es Vlad Kirikesh ist, aber der Publikumsliebling ist ganz klar Dybala gewesen.
Ja.
Und deswegen, liebe Tifosi, ihr habt Dybala gewählt. Wir beide entscheiden uns für Vlad Kirikesh. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast mit dieser lustigen Kategorie zu. Und ja, du sagst noch schnell Danke.
Wir bedanken uns bei unseren Partnern natürlich allen voran. Die wichtigsten Personen, unsere Patreons, unterstützt uns auf Patreon unbedingt. Also das ist ganz, ganz wichtig, um den Fortbestand des Podcasts zu sichern.
Genau.
Torrausch.net, vielen, vielen Dank für euren Support. Milan Total und Milan Total TV. Nero Azzurri Germany Inter Mailand von Björn Hauer, den wir heute gehört haben. Juventus Club DOC Vienna von Rasira René Fandner. Unser Premium-Partner 90plus.de und natürlich Kickfieber. Vielen Dank.
Yes.
Alles und dann hören wir uns bald wieder.
Genau. Hast du sehr schön gesagt, René. Liebe Tifosi, alla prossima. Ci sentiamo.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Calcio Siamo Noi.
Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.